Nói mía Arapita Hingimt Manaha Guys Bodhi Intelligence Ma Mia Eva Gewiss Eshasi Du wirst erreichen Asangshayaha Ohne Zweifel. Daher, O Arjuna, solltest du immer an mich in meiner Form als Krishna denken und zur gleichen Zeit deine vorgeschriebene Pflicht des Kämpfens erfüllen. Wenn du deine Tätigkeiten mir weist und dein Geist und deine Intelligenz auf mich richtest, wirst du mich ohne Zweifel erreichen. Erläuterung. Diese Unterweisung, die Arjuna hier bekommt, ist für alle Menschen, die noch materiellen Tätigkeiten nachgehen, sehr wichtig. Der Herr sagt nicht, dass man seine vorgeschriebenen Pflichten und Beschäftigungen in dieser Welt aufgeben soll. Man kann ihnen weiter nachgehen und zur gleichen Zeit an Krishna denken, indem man den Hare Krishna Mantra chantet. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dies wird einen von materieller Verunreinigung befreien. Und so kann man den Geist und die Intelligenz auf Krishna richten. Durch das Chanten von Krishnas Namen wird man ohne Zweifel zum höchsten Planeten Krishnaloka erhoben werden. In diesem Text wird so etwas wie ein Ziel, eine Mission oder eine Vision für einen Menschen, der Krishna-Bewusstsein außerhalb einer Tempelgemeinschaft praktiziert, gegeben. Das ist eine sehr wichtige Unterweisung und ich möchte gerne euch bitten, mit mir zusammen diesen Text zu lesen, sodass er sich gut einprägt. Daher, O Arjuna, solltest du immer an mich in meiner Form als Krishna denken. Du immer an mich. Und zur gleichen Zeit deine vorgeschriebene Pflicht des Kämpfens erfüllen. Wenn du deine Tätigkeiten mir weist und deinen Geist und deine Intelligenz auf mich richtest, wirst du mich ohne Zweifel erreichen. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Paskatyare Shatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadha Shiva Shari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Wieder einmal geht ein Ferienlager zu Ende und wieder einmal ist in der Atmosphäre der Teilnehmer und Teilnehmerinnen ein Gefühl der Begeisterung gemischt mit einem Gefühl der Nachdenklichkeit, vielleicht auch gemischt mit einer Prise von Selbstbetrachtung und Nachsinn, wie es weitergehen soll. In der heutigen Vorlesung möchten wir gerne über ein Programm sprechen, dem Bhakti Sangha Programm, was jeden von euch und jeder von euch Inspiration geben soll, um auf diesem Pfad des Krishna-Bewusstseins, auch weiter oder jenseits des Ferienlagers, weiter voranzuschreiten. Was ist das Bhakti-Sangha-Programm? Es soll jedem helfen, spirituell aufgehoben zu sein und seinen oder ihren Platz zu finden. Es soll jedem helfen, einen Platz zu finden, wo er oder sie Krishna bewusst werden kann und Fortschritte machen kann, die einen bis zur Einweihung ins Krishna-Bewusstsein begleiten. Man kann diesen Platz finden außerhalb einer Tempelgemeinschaft und auch innerhalb einer Tempelgemeinschaft. Doch der innere Weg eines Devotees sollte immer so gehen, dass es vorangeht und dass man schließlich die Einweihung ins spirituelle Leben bekommt und damit eine unglaubliche Hilfe zu Krishna zu gehen. Es sollte uns auch helfen, aktiv und kreativ zu werden, unsere Talente einzusetzen, entsprechend unserer Natur, um die Bewegung für Krishna-Bewusstsein weiterzutragen. Vor einiger Zeit hatte Srila Jayapataka Maharaj, dem vieles, was wir heute besprechen werden, zu verdanken ist, weil er da enorme Inspiration und Vision gegeben hat, eine Art Mission Statement für Menschen formuliert, die außerhalb der Gemeinschaft von Devotees leben. Und ich möchte gerne dieses Mission Statement, dem das Bhakti oder das dem Bhakti Sangha Programm zugrunde liegt, vorlesen, damit wir genau verstehen, worum es uns heute geht, was die Idee ist und was wir als Zielvorstellung vor Augen haben. Das Bhakti Sangha Programm soll helfen, dass die Anweisung von Sri Chaitanya Mahaprabhu ausgefüllt werden kann, dass nämlich alle Menschen, alle Devotees, die zu Hause leben, voller Vertrauen das Krishna-Bewusstsein annehmen können, indem sie Krishna verehren, Krishnas heiligen Namen chanten und Krishnas Lehren studieren. Und es soll diese Devotees, die außerhalb leben, involvieren, sodass sie die Sankirtan-Bewegung verbreiten können, entsprechend des göttlichen Beispieles von Lord Nityananda, der die gefallenen Seelen erhoben hat. Das macht jetzt alles ein wenig, sagen wir mal, vielleicht ein wenig ein hohes Konzept sein, das in den Wolken schwebt. In dem folgenden Vortrag möchte ich versuchen, dieses sehr inspirierende Konzept, dass wir einfach es lernen, zu Hause Krishna zu verehren, Krishna zu heiligen Namen zu chanten und Krishnas Literatur zu studieren und es dann selber weitertragen, entsprechend des Beispiels von Lord Nityananda. Dieses sehr hohe und sehr inspirierende Konzept wollen wir in dem folgenden ein wenig auf unsere Ebene bringen und weiter noch, wir möchten praktische Möglichkeiten aufzeigen, durch die es möglich ist, dies zu tun. Ich glaube, alle von uns chanten bereits den heiligen Namen, alle von uns verehren Krishna in der einen oder anderen Weise und alle von uns haben auch schon zu Freunden entweder Literatur gegeben oder zu ihnen gesprochen oder Prasadam gegeben. Doch wie geht es weiter? Und wie können wir sicher sein, dass wir die gleiche Inspiration, vielleicht noch eine stärkere Inspiration, als die, die wir finden, wenn wir in der unmittelbaren Gemeinschaft von Devotees sind, wie eben oder unter uns in einer Gemeinschaft sind, dass wir diese Inspiration auch im Alltagsleben spüren. Ich möchte euch persönlich etwas sagen. Das Ferienlager ist immer so arrangiert von den Organisatoren und Organisatorinnen, dass ich von morgens bis abends Gäste empfange. und mit all denen immer über das Gleiche spreche. Wie ist es möglich, Krishna-Bewusstsein weiter zu kultivieren und zur Blüte zu tragen? Nun, dies ist möglich, indem man sich findet außerhalb der Tempelgemeinschaften in sogenannten Bhakti-Sangha-Gruppen und innerhalb dieser Bhakti-Sangha-Gruppen eine unglaubliche Dynamik erfährt, innerhalb der sich Sri Krishna oder Sri Chaitanya Mahaprabhu offenbaren und in unserem Leben praktisch erscheinen. In der Folge werdet ihr hören, was eine Bhakti-Sangha-Gruppe ist. Ihr werdet sehen, wie das alles konzipiert ist. Ihr werdet viele Aha-Erlebnisse haben, hoffentlich. Ich möchte aber gleich an den Anfang stellen, dass dies ein Pionierprojekt ist. Und wie bei jedem Pionierprojekt ist es wichtig, dass wir kreativ mitdenken und dass wir die Prinzipien und die Ideen verstehen und dann entsprechend unsere Umstände und unsere eigene Natur verstehen und umsetzen. Ihr werdet von einem revolutionären Konzept hören, was euch und der vielen Menschen helfen kann, Krishna bewusst zu werden. Wir werden dieses Projekt jedoch miteinander entwickeln. In diesem Projekt verwischen sich Unterschiede zwischen in den Tempel lebenden Devotees und außerhalb der Tempel lebenden Gemeinschaften. In diesem Projekt ist jeder ein Pionier, angewiesen auf das Feedback, das heißt, das, was an Erfahrungserlebnissen da ist bei den anderen. Wir werden dieses Projekt gemeinschaftlich tun, denn wie es schon heißt, geht es hier um ein Bhakti-Sangha-Projekt. Sangha heißt Gemeinschaft, Gemeinsamkeit, wie es auftritt in dem Wort Sankirtan, nicht gemeinsam etwas mit den heiligen Namen machen. Deswegen das Programm heißt es Bhakti-Sangha-Projekt-Gemeinschaft. Nun, es fängt an in der Bhakti-Sangha-Gruppe. Eine Bhakti-Sangha-Gruppe besteht aus 5 bis 10 Devotees, die sich treffen, einmal in der Woche, und sich gegenseitig helfen, um spirituellen Fortschritt zu machen. Diese wöchentlichen Treffen finden in einer der Wohnungen der Mitglieder statt. Es wechselt sich unter der Aufsicht von sogenannten Gruppenleitern und ihren Assistenten. Nach und nach vergrößert sich eine solche Bhakti-Sangha-Gruppe, indem die Mitglieder sich bemühen, in der einen oder anderen Art und Weise Krishna-Bewusstsein nach außen zu tragen und Menschen dieses Krishna-Bewusstsein weiterzugeben. Das kann ganz einfach geschehen, dass man zu Freunden spricht, zu den Leuten, die alle so um uns herum sich gruppieren, Arbeitskollegen, ehemalige Geliebte und Geliebtinnen, Vereinsmitglieder unseres Judo-Vereins oder einfach Familienmitglieder wie Brüder und Schwestern. Ich höre hier, dass Bhaktarupas Schwester auch hier ist. Nicht? Wir alle haben Schwestern, Brüder, die ganz natürlich sich auf uns beziehen. Auch Gorabhavanis Schwester ist hier. So weiter. Man nimmt diese Menschen, denen man Krishna-Bewusstsein weiterbringt, die Menschen, die sich in dem natürlichen Kreis befinden. Das ist Interessenkreis, das ist Familienkreis, das ist der Kreis von Gleichgesonnenen, nicht, und so weiter. Ich weiß zum Beispiel, in Hannover hat sich bei Yogeshwara so eine Bhakti-Sangha-Gruppe gebildet und kann mich noch gut erinnern, wie Bhakta Nico dort kam und ein ganzer Kreis, nämlich die fantastischen Mitglieder von der von dem Musikkreis, in dem du wirktest, Schocadelico, nicht, und so weiter. Das sind jetzt einige Devotees da, nicht, die ganz natürlich angesprochen wurden, dadurch, dass ja einer in ihrem Kreis etwas machte. Oder gestern sprachen wir mit einem jungen Devotee, der sagte, ja, ich habe da so einen Stammtischkreis, wenn wir da, wenn die da zu den Sumpfstellen gehen, also Kneipen, und dann gehe ich auch dorthin, gesichert durch ein Brett, dass ich nicht einsinke, und spreche zu denen. Nicht? Das sind ganz natürliche Kreise, die wir alle haben. So dadurch, dass die Devotees, die sich in so einer kleinen Gruppe treffen, ja ganz natürliche Kreise haben um sich herum, können sie denen in irgendeiner Form Krishna-Bewusstsein geben. Und sei es nur, dass man ihnen ein geopfertes Glas Wasser darreicht oder selbstgemachtes Prasadam. Und dann vielleicht mehr erzählt über vegetarische Ernährungsweise. Da hilft einem die Vegi-Broschüre, die von Admatattva Prabhu und Raja Vidya Prabhu rausgegeben worden sind. Und andere weiterhelfende Literatur, wie zum Beispiel auch das fantastische Reinkarnationsbuch oder das Gott- und die Götterbuch, was so Leute näher bringt mit dem Krishna-Bewusstsein. So durch einige von diesen Leuten werden dann inspiriert sein, einmal an so einem wöchentlichen Treff in der Bhakti-Sangha-Gruppe teilzunehmen, das ja sehr vertraut und sehr persönliche ist. Und werden dann inspiriert sein, sogar noch an den wöchentlichen Treffen teilzunehmen, irgendwann einmal. Nun, wenn auf diese Weise eine Bhakti-Sangha-Gruppe die Anzahl von 15 Devotees erreicht hat, dann gibt es eine Zellteilung. Wie eine Zelle, die durch das natürliche Wachsen größer geworden ist, sich an einem Zeitpunkt teilt. Nun, nach dieser Zellteilung kümmert sich der Gruppenleiter oder die Gruppenleiterin und ihre Assistentin oder ihr Assistent weiter um die beiden Gruppen, die erste und die zweite. Warum teilen die sich? Die teilen sich deswegen, weil in einer kleinen Gruppe von Menschen andere Dynamiken oder Prozesse stattfinden können als in einer großen Gruppe. Und was genau das für Dynamiken sind und was für Prozesse es sind, werden wir im Einzelnen dann noch beleuchten. Es in einem Stichwort, es geht viel persönlicher zu. Wie Goethe einmal sagt, für den Menschen ist der Mensch noch immer das Interessanteste. Oder anders, für den Menschen ist das Interessanteste immer noch der Mensch. Nicht? Wir gedeihen und entwickeln uns durch persönliche Beziehungen. Seht selber, wie sehr euch euer Freund oder eure Freundin geholfen hat. Oder wie es ein Prediger waren oder zwei Prediger, die euch auf den Weg gebracht haben. Erinnert euch an die große Freude und die Inspiration, die kommt in guten und wichtigen Austausch mit Menschen. Und es ist so, dass sich der Mensch nicht mit Tausenden von guten Freunden auseinandersetzen kann. Das sind kleine private Dinge. Nun, die Idee bei dieser Bhakti-Sangha-Gruppe oder bei diesem Bhakti-Sangha-Programm, sollte ich sogar sagen, ich möchte nicht nur auf die Gruppe, die kleinste und wichtigste Einheit dieses Programmes zu sprechen kommen, sondern das ganze Programm beleuchten, ist, dass die Gemeinde ermächtigt wird, indem sie ermutigt wird, oder Ermutigung erfährt, selber spirituell aktiv zu werden, und zwar auf der eigenen spirituellen Entwicklung und bei der, um anderen zu helfen, in der Gemeinschaft aktiv zu werden. Wenn wir das erste Mal von dem Bhakti Sangha Programm hören oder einer Bhakti Sangha Gruppe oder Gruppen, denken wir vielleicht, oh, was für eine neue Idee. Ein ganz und gar neues Konzept. Etwas, was jetzt gerade sich in der Bewegung ausgedacht wurde, um aufs mal wieder etwas Neues zu machen und um so bestimmte Kräfte zu mobilisieren. Aber das erscheint nur neu. Chaitanya Mahaprabhu gab den Auftrag, der die Grundlage bildet für das Programm. Er sagte, daher beauftrage ich jeden Menschen im Universum, also ziemlich universal, daher beauftrage ich jeden Menschen im Universum, das Krishna-Bewusstsein anzunehmen und überall hin zu verbreiten. Zwei Dinge, anzunehmen und verbreiten. Chaitanya Mahaprabhu, als er erschien und das Krishna-Bewusstsein verbreitete, gab auch die Anordnung für eine Bhakti-Sangha-Gruppe. Er sagte, trefft euch 5 Leute oder 7 Leute auf eurer Türschwelle und macht Bhaja Krishna Koro Krishna Bolo Krishna Koro Krishna Shika. Nun, jetzt haben wir es. Bolo Krishna Bhaja Krishna Kore Krishna Shiksha. Was heißt das? Bolo Krishna, weiß jeder, Haribol. Haribol, was heißt das? Chente Haris Namen. Also, Bolo Krishna. Singe Krishnas Namen. Chente Krishnas Namen. Bhaja Krishna, wissen wir auch, Bhajan. Ja, verehre Krishna. Und Kore Krishna Shiksha, wissen wir auch, heißt, folge den Unterweisungen Krishnas. Studiere die Unterweisung Krishnas in den Heiligen Schriften, Bhagavad Gita, Bhagavatam und so weiter und so fort. Und befolge das auch. Wende das an in deinem praktischen Leben. Trefft euch in kleinen Gruppen an der Türschwelle. An der Türschwelle, da passen nur 5 hin. Da kannst du nicht 20 Leute unterbringen an der Türschwelle. Nicht? Singt den heiligen Namen, verehrt Krishna und befolgt die Unterweisung Krishnas, damit auch ihr Jeev Jago aufwachen könnt aus dem materiellen Traum und eintreten könnt in das ewige spirituelle Leben. Bhaktivinoda Thakur, auch ein Pionier des Krishna-Bewusstseins, bildete diese verschiedenen Gruppen, sogenannte Namahatta-Gruppen. Namahatta bedeutet nichts anderes als ein Marktplatz, auf dem man das Wertvollste und Bedeutungsvollste bekommen kann, nämlich den heiligen Namen Krishnas. Und dieser Marktplatz des heiligen Namens sah es vor, dass verschiedene Händler die Güter des heiligen Namens überall hin brachten zum Nutzen der Menschheit. Also ein spirituelles Forum der Inspiration, in dem diese Inspiration weitergegeben wurde. Zu seiner Zeit, Bhaktivinodas Zeit, haben sich, glaube ich, 750 Namahatta-Gruppen gebildet. Das Programm ist nicht eingeschlafen seit der Zeit. Es ist kurz, hat kurz ein Mittagsschläfchen unternommen für vielleicht 70, 80 Jahre. Und dann ist es wieder aufgestanden und inzwischen sind es 2700 Namahatta-Gruppen, die sich in Bengalen befinden. 2700. Die sind noch ein bisschen größer zum Teil, diese Namahatta-Gruppen, als die Bhakti-Sangha-Gruppen. Weil es in den Bhakti-Sangha-Gruppen darum geht, wirklich diese Dynamik total zu erfahren. So, wir haben jetzt, um dieses Programm zu bringen, also in die Menschheit zu bringen, ein Predigerbüro gebildet, das euch helfen soll, dieses Programm zu beginnen, was ich gleich im Einzelnen unterhalte. Dieses Predigerbüro befindet sich in Heidelberg und wird dort von einigen Devotees geleitet, die ich euch nachher vorstellen möchte, und auch in der Schweiz, wo wir werden versuchen, gemeinsam etwas zu unternehmen, denn wir sind alle der deutschen Sprache, also dieser Kommunikation, fähig in dieser Sprache und wollen ja, wir brauchen und werden viel Material haben. So, ich möchte jetzt gerne im Folgenden von der Dynamik sprechen, die ein solches Bhakti Sangha Treffen hat. Denn ich möchte euch ja nachher im Wesentlichen sagen, wie ihr anfangen könnt, in eurer Gruppe, also eine solche Bhakti Sangha Gruppe zu bilden. In der Bhakti Sangha Gruppe, die sich wöchentlich trifft, geht es zunächst einmal um drei Prinzipien, die ich gerne anschreiben möchte. Herr Schriftenpater,
darf ich dich bitten, vielleicht die Tafel hier hinzustellen? Es geht um drei Prinzipien und es ist wichtig, dass wir das verstehen, denn dieses Projekt, das Bhakti Sangha Projekt, ist nicht einfach nur eine Organisationsform, sondern es geht um sehr tiefe, spirituelle Gesetzmäßigkeiten, die hier zu beobachten sind. Es geht zunächst darum, dass wir in unserem eigenen Leben das Krishna-Bewusstsein nähren. Dieses Wort ist bewusst gewählt worden, nähren, denn es ist schon da, in einer Samenform. Und genau wie ein Same genährt wird durch Wasser und auch durch Sonnenschein, ist es wichtig, dass unser Krishna-Bewusstsein, damit es zum vollen, zur vollen Entwicklung kommt, genährt wird. Dieses Nähren des Krishna-Bewusstseins findet in erster Linie statt durch zwei Prozesse, die man als Shravanam und Kirtanam bezeichnet. Shravanam heißt, über Krishna zu hören, indem wir lesen, und Kirtanam heißt es, den heiligen Namen zu chanten und auch Kirtan zu machen. Shravanam und Kirtanam sind total essentiell für dieses Programm. Genauso essentiell wie das Einatmen, ihr erinnert euch noch an gestern, und das Ausatmen. Zwischen dem Einatmen und dem Ausatmen findet das Leben statt. Wenn man nicht mehr einatmen kann, wird man sterben. Und auch wenn man nicht mehr ausatmen kann. Deswegen ganz wichtig, die Grundlage dieses Programmes ist eine tiefe innere Grundlage, das Shravanam und Kirtanam. Das nächste ist es, dass wir aus diesem Prozess eine bestimmte innere Haltung, ein bestimmtes inneres Wertgefühl entwickeln. Nicht? Warum machen wir das Zimmer, sagen wir mal, warum machen wir das Fenster zu, wenn die Krähe Bushandi kommt? Wir hatten gestern so eine Sache. Oder warum passen wir auf, dass wir unseren Teller sofort beschützen, wenn die Krähe Bushandi in der Nähe ist? Warum? Weil die Krähe Bushandi ein bestimmtes Wertsystem hat. Mir das meiste. Nicht? Es hat also ein gewisses ausbeuterisches System. Nachdem ein Paradigma, was die Krähe hat. Ich will genießen. Ich will alles für mich haben. Nicht? Deswegen, so ein spiritueller Mensch hat ein anderes Paradigma, ein anderes Wertsystem. Nämlich er betrachtet sich als Diener. Dienst. Wir sind ewige Diener von Shri Krishna. Sanskrit-Wort ist Seva. Ewige Diener von Shri Krishna. Und wir wollen diese Haltung kultivieren in diesem Leben. Denn ohne dass wir wieder in unserer wesensgemäßen Natur als Diener und Dienerinnen auftreten, werden wir niemals das Krishna-Bewusstsein entwickeln können. Bhushandi muss, damit er wirklich Fortschritte machen kann, aufhören zu stehlen. Die nächste Haltung, die sich daraus ergibt, ist, dass wir versuchen, anderen Nutzen zu erweisen, indem wir das Krishna-Bewusstsein ich kürze es ab, verbreiten, Verbreitung. Sag ich mal als. Im weiteren Leben ist es so, wenn ich etwas habe und davon etwas abgebe, habe ich weniger. Nahrung, Geld und so weiter. Im spirituellen Leben ist es so, wenn ich etwas habe und es weitergebe, bekomme ich mehr. Das ist ein spirituelles Prinzip. Deswegen merkt ihr das. Die Prediger, die Bodhis, die Krishna-Bewusstsein weitergeben. Man sagt immer, ach, streng dich doch nicht so an, schlaf doch mehr, ess doch mehr. Aber der Prediger wird sagen, nein, ich will mehr predigen, denn dadurch kriege ich mehr Energie und mehr Leben. Das ist ein spirituelles Prinzip, was eine Grundlage bildet für das Bhakti-Sangha-Projekt. Der erste Punkt sollten jedes Mitglied der Gruppe dazu bringen, sein eigenes Krishna-Bewusstsein zu nähren. Der zweite soll uns helfen, eine Haltung des Dienstes zu Krishna und zu den Vaishnavas, den Geweihten Krishna zu entwickeln, indem wir eine Haltung des Dienens entwickeln und somit den Pfad der konsequenten Selbstsucht aufgeben. Er soll uns auch helfen, dass wir in der Lage sind, untereinander eine glückselige Gemeinschaft zu pflegen. Nicht? Wenn jeder als Diener auftritt, ist es leicht, miteinander auszukommen. Und der dritte Punkt soll dazu helfen, dass das Krishna-Bewusstsein verbreitet wird, nach außen hin gebracht wird und anderen Menschen die Möglichkeit gegeben wird, ebenfalls auf die eine oder andere Weise teilzunehmen.
Hare Krishna. Kommen jetzt zum. Oh ja, jetzt kommen wir dazu, wie ein solches Treffen funktioniert und auf welche Art und Weise es stattfindet. Zunächst einmal, wenn wir uns in einer solchen Gruppe treffen, sollten wir eine kleine Zeit haben, wo wir miteinander vertraut werden. Wir können zum Beispiel darüber sprechen, was uns Wichtiges zugestoßen ist. Zum Beispiel sagt einer vielleicht, dieser Woche ist ein entfernter Freund gestorben und als ich mich damit befasst habe, fiel mir selber auf, wie ich eigentlich nicht mehr so viel Zeit habe. Nicht? Oder man kann auch von Dingen sprechen, die vielleicht, wo man sich nicht schüchtern fühlt. Ich habe doch gemerkt, dass der Sommer jetzt kommt und die Anziehung zum anderen Geschlecht ganz schön tief in den Knochen sitzt. Zum Beispiel, wenn sowas da ist, nicht? Oder ich habe jemanden getroffen, könnte man sagen, der hat gesagt, er denkt, Gott ist nur eine Vorstellung des Geistes. Was sagt ihr denn? Was sagt man denn da? Nicht? Und so weiter. Man spricht also über Dinge, die einen bewegen, öffnet sich somit füreinander und kommt so ein bisschen persönlicher zurecht. Dann der nächste Punkt. Man nennt das, ich sollte eigentlich nicht sitzen hier, ich sitze hier. Als nächstes kommen wir dann zu dem, was man als Krishna Bhakta Sangha beschreibt. Oder, nein, das war das erste, Krishna Bhakta Sangha. Ich sage hier einfach nur Gemeinschaft dazu. In Klammern öffnen. Die Türe der Kommunikation werden geöffnet. Dann, der zweite Punkt ist, dass wir zusammen das tun, was eigentlich die Essenz der Krishna-bewussten Praxis ist, nämlich Sankirtana, zusammen singen. Deswegen sind diese Musikkurse, die wir während des Ferienlagers nehmen und die wir auch
in den Tempel weiterführen können, so wichtig. Wir lernen es auch, Vaishnava-Instrumente zu spielen, dass wir gemeinsam zu Hause singen können. Wenn wir jetzt keine Singstimme haben oder uns ein bisschen schüchtern noch fühlen, kann man doch zusammen das machen, was ihr gestern erfahren habt in dem begabenden Herbstabend. Wir können entweder Kirtan machen, oder Japa machen. Nicht, dass man zusammen so meditiert. Habt ihr gemerkt gestern, was für eine Kraft in der gemeinschaftlichen Chanten war? Ich denke, viele von euch haben gesehen, dass man sich viel besser konzentrieren konnte. Nicht? Es war wirklich eine neue Begegnung mit einem alten Freund, dem Heiligen Namen. Nicht? Das ist Japa. Es geht hier einfach um eine spirituelle Erfahrung, die in diesem Teil gemacht wird. Eine Erfahrung des Heiligen Namens. Eine Rudolf Otto, der berühmte deutsche Theologe, der sich mit Bhakti beschäftigt hat, hat gesagt, es ist eine Begegnung mit dem Heiligen. So hat er Bhakti, seine Erfahrung und Auseinandersetzung mit dem Bhakti beschrieben. Das ist, worum es geht. Wir müssen in unserem Leben das Heilige erfahren. Wir müssen eine spirituelle Erfahrung machen. Nicht nur theoretisieren, sondern auch das Erfahren. Ist das der Sinn davon? Der nächste ist etwas, was ich ebenfalls total interessant finde. Es ist Krishna. Das ist klar. Also, aber jetzt Katha. Katha heißt erzählen einfach. Katha. Es gibt in Indien einen Tanz, den Kathak Tanz, wo der Tänzende mit seinen Bewegungen und den Mudras eine Krishna-Geschichte erzählt. Fantastisch. Fantastische Kunstform. Wenn einige von euch Künstler oder Tanzkünstler sind oder Künstlerinnen, lernt Kathak Tanz. Das lohnt sich. Da kann man das gut mit Krishna zusammenbringen. Nun, in dieser Sektion unseres Treffens oder diesem Abschnitt geht es darum, dass wir einen Krishna-bewussten Inhalt uns darüber bewusst werden. Ein philosophischen Punkt. Zum Beispiel können wir aus der Bhagavad Gita einen Vers wählen, wie zum Beispiel 39, der ist unglaublich geeignet. Also wer von euch gerne lest, 39 gibt ein gelingt schon numerisch. Also es geht da darum, wie Krishna sehr klar unterscheidet dort zwischen unseren wesensgemäßen spirituellen Tätigkeiten und unseren bedingten Tätigkeiten. Das ist sehr erleuchtend. Während dieser Diskussion macht man Verwirklichungen aus den Schriften, die eine spirituelle Stärke geben. Man könnte auch ein Video anschauen, oder eine Kassette hören von einem besonders gut gelungenen Vortrag. Man könnte planmäßig in dieser Zeit die Bhagavad Gita durcharbeiten. Nicht? Und dann, wenn man das diskutiert, dann, das ist aber, sagen wir mal so, das ist anders als eine ganz normale Vorlesung, wie wir sie in diesem Ferienseminar haben. In diesem Teil des Treffens geht es um drei Dinge. Vier Dinge. Wir stellen erstmal ein spirituelles Thema in den Raum und dann involvieren wir all die Beteiligten, indem wir Fragen stellen und das durchsprechen. Was sind die wichtigsten Punkte in diesem, in dem, was wir gehört oder gelernt haben? Dass man das dann ausdrückt in zeitlosen Prinzipien. Nicht zum Beispiel, heute Morgen haben wir einen Vers gehabt. Daher, O Arjuna, solltest du immer an mich in meiner Form als Krishna denken und zur gleichen Zeit deine vorgeschriebene Pflicht des Kämpfens erfüllen. Wenn du deine Tätigkeit mir weißt und deinen Geist und deine Intelligenz auf mich richtest, willst du mich ohne Zweifel erreichen. Darf ich euch mal fragen, was habt ihr entdeckt in diesem Vers? Was ist da drin? Und nur die Blüten will Faust lassen, um Krishna bewusst zu werden. Es kommt darauf an, die Geist zu fixieren auf Krishna. Man kann alles mit Krishna verbinden, mehr oder weniger. Ein sehr großzügiges Angebot. Dass es sogar zweifellos ist, dass ich Krishna erreichen kann. Dann wird die nächste Frage gestellt, die ich euch stellen möchte. Es geht um das Verständnis dieser Punkte. Das hatte ich hier schon reingemischt. Was sind die Beispiele, zum Beispiel, wenn man eine Vorlesung hört? Was sind die Beispiele und was drücken diese Beispiele aus? Wenn man ein Vers betrachtet, wo sind die neuen Einsichten, die ich gewonnen habe? Das Ziel ist, dass wir ein größeres Verständnis entwickeln. Und dann, ich werde hier mal keine Probe beantworten, sondern beim dritten Punkt, die Anwendung ist. Der dritte Punkt ist, wir werden Fragen stellen zur Anwendung. Was sind die besonderen Verwirklichungen, die du bei diesem Punkt bekommen hast? Und was inspiriert dich, oder wie bist du inspiriert, dieses Wissen im täglichen Leben anzuwenden? Ich will nochmal für den guten Geist, der so langsam aufwacht, den Vers vorlesen. Daher, O Arjuna, solltest du immer an mich in meiner Form als Krishna denken und zur gleichen Zeit deine vorgeschriebene Pflicht des Kämpfens erfüllen. Wenn du deine Tätigkeiten mir weißt und deinen Geist und deine Intelligenz auf mich richtest, wirst du mich ohne Zweifel erreichen. Was ist die Inspiration, die ihr dabei habt? Wie könnt ihr das anwenden in eurem Leben? Die Aufgaben, die ich bereits habe, noch besser zu erfüllen. Das ist meine Verwirklichung oder meine Einsicht, weil ich sie ab jetzt für Krishna habe. Noch irgendwelche Verwirklichungen? Dass man für Krishna kämpfen muss und darauf gefasst sein muss, dass nicht alles ein Honigstecken ist oder ist. Wie kann man es noch anwenden, was du gehört hast? Nico? Dass man seine eigenen Talente in Krishnas Dienst stellen kann. Oder werden sie wahrscheinlich bald eine Oper für Krishna, eine Rockoper für Krishna erwarten können von mir. Wie lässt sich das noch anwenden? Kämpfe und denke dabei an mich als Krishna. Dadurch, dass man bei der Tätigkeit an Krishna denkt, lässt sich Loslösung gewinnen, weil man weiß, dass alles unter Krishnas Kontrolle ist und dass alles Krishna gehört. Ja,
warte mal. Kann ich meine Pflichten in der Welt erfüllen? Ich hätte nur den Gast, den ich täglich tue, bestimmt zusammen, wenn ich zum Beispiel Wasser trinke oder ja,
ich bin gespannt. Alles, was ich tue, kann ich mit Krishna in Verbindung setzen. Zum Beispiel Wasser trinken. Da denke ich dann, Krishna ist der Geschmack im Wasser. Gut. Bei dieser letzten Frage, es geht hier um drei Fragen. Fragen, das ist einmal die Entdeckung, dann das Verständnis, also meine Schrift ist in dieser Schreiblage nicht so gut, und dann die Anwendung. Bei dem letzten Ziel ist es wirklich so, dass jeder teilnehmen kann in der Diskussion und die Lehre anwendet, dein Herz öffnet und tiefe Verwirklichung macht. Gut. Der letzte Punkt,
In diesem, der nächste Punkt, der ist dass wir auch etwas Praktisches machen. Ich hatte einmal das Gespräch geführt, wo dann diejenigen, mit denen ich sprach, sagte, gut, was bedeutet das praktisch? Jetzt mal ganz praktisch das erklären, wie es am Stammtisch üblich ist. Nicht nur am Stammtisch sitzt man und sagt, du, Herr Mal, ich will ein Haus bauen, kannst du vielleicht mit dem Hammer kommen und nageln? Nicht so ganz praktisch, dass man sich da klar wird. So praktisch kommt erstmal, dass man einen Rückblick macht auf vergangene Erfahrungen, die man gemacht hat in der Verbreitung des Krishna-Bewusstseins. Zum Beispiel eine Bhakta-Gruppe hat sich vorgenommen, an einer ESO-Messe teilzunehmen. Das ist in Deutschland oft, also öfters der Fall. Die gehen so 4, 5 Devotees dorthin auf eine ESO-Messe und haben einen Prasadam-Stand zum Beispiel. Oder ein Prasadam, beim Prasadam essen, also Prasadam verteilen, geben sich viele Fragen, sind Erfahrungen gemacht. Oder junge Leute, die noch einen Bezug zur Rock'n'Roll-Culture haben, gehen auf ein Rock'n'Roll-Festival, haben da ein Punk-Festival sogar, und haben dort vielleicht einen Stand mit vegetarischen Broschüren. Die sind ja alle mit, und Neckbeats erstmal. Auf dem Punk-Festival ist ja Neckbeats fast das Beste. Die klassische Streichquartette besucht haben, reichen vielleicht ein kleines Dessert für die Streicher, was so richtig über die Zunge streicht. Also, versteht ihr, da kann man etwas machen, wo man nach außen geht. Das wichtige Prinzip, ein ganz wichtiges Prinzip in diesem Bhakti-Sangha-Projekt ist, dass jeder und jeder ein Prediger ist. Mit anderen Worten, jeder und jede kann das weitertragen. Denn man hat ja was verwirklicht. Entsprechend der Natur und den Eigenschaften. Ich habe zum Beispiel gesprochen mit Sozialarbeitern und wir haben gesprochen, wir haben oft, man kann das Essen, was man den Behinderten darbringt, einfach opfern. Dann essen die Passade. Spirituelle Sabotage des Sozialwesens. Und dann entwickelt man neue Predigerprogramme. Also Rückblick, und neue Projekte, die man gemeinsam angeht. Viel kann man machen mit Prasada, viel kann man machen mit einführenden Büchern, wie die vegetarische Broschüre und so weiter. Aber sehr, sehr viel kann man auch machen durch das eigene Beispiel. Wir haben in Deutschland eine Schauspielerin, die auf Schauspieltour geht und dann kocht sie Prasadam für sich. Sie geht, die Schauspieler, die sumpfen noch die Nacht durch, also die machen den Auftritt und dann, wir wollen es mal ein bisschen vornehmer ausdrücken, dann beschäftigen sie sich in Tätigkeiten, die nicht unbedingt förderlich sind für die spirituelle Entwicklung. Sind abends, morgens dann ganz mit zerknitterten Gesicht da. Aber die Schauspielerin ist so inspiriert in ihrem Krishna-Bewusstsein, weil sie geht nach der Aufstellung schlafen, macht morgen ihr Morgensprogramm und wenn sie dann kommt, wenn die Schauspieler sie morgens sehen, sagen sie, ach, du hast ja nicht diese Sorgen. Nicht? Komodaki ist auch ein sehr bekanntes Beispiel dafür, was ihr bestimmt kennt. Komodaki
Er macht es so, dass wenn sie auf Schauspieltour ist, dann hat sie so einen kleinen Kocher da, so zwei Plates, und kocht im Hotelzimmer diese Dal und Sabji, das sind so ihre Spezialitäten. Chutney kann sie auch sehr gut machen, Apfelchutney. Genau. Und dann einmal eines Morgens kam so Harald Junke, den ich kenne, die wahrscheinlich in der Schweiz nicht, kennt man nicht da auch, dieser betrunkene Berliner, nicht? So in die Tür gestolpert, mit totaler, man musste sich erstmal aufs Bett hechten und dann dort ein bisschen sich beruhigen und sagte, du, ich bewundere dich so. Ich bewundere dich so. Was du ausstrahlst. Und dann hat er geweint. Du bist lieber ein betrunkenes Dasein. Dieses eine Beispiel. Wenn ihr, deswegen fingen wir ganz am Anfang an, wenn ihr euer Krishna-Bewusstsein nährt, wird eine Ausstrahlung da sein. Du hast so was Besonderes. Man braucht gar nicht zu reden. Nicht wie ein anderer, der als Coiffeur oder Friseur gearbeitet hat, sagt, dass manchmal kommen so die Klienten und sagen, du hast, aber was ist denn mit dir? Erzähl doch über dich. Das wirkt so anders, nicht? Wenn man selber spirituell stark ist, kommt das ganz von alleine. Da braucht man nicht rumzublähen und, oder jetzt, einige von euch gehören vielleicht zur schüchternen Generation eher, zur schüchternen Ausgabe von Menschen. Die denken sich, predigen, ich doch nicht. Also, wenn ich schon auf der Bühne stehe, schieße mich gleich vor Aufregung, nicht? Manche von uns haben ja so die kleinen privaten Neurosen. Also, wenn ich zu spät komme zur Vorlesung oder guckt mich einer an, dann bin ich schon gleich ganz und gar in Schwierigkeiten gebracht, nicht? Und so, versteht ihr? Wir sind ja manchmal schüchterne Menschen. Ich denke, es ist gut, ein schüchterner Mensch zu sein. Ich bin auch ein total schüchterner Kerl. Krishna. Stimmt. Aber Service für Krishna, da kann man nicht immer auf den Boden gucken. So. Aber das kommt ganz alleine. Wie sagt man, wie kennt ihr das nicht? Wem das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Biblisch, oder? Das Bibelfest heute Morgen. Wem das Herz voll ist, das geht rüber. Du brauchst ein Fass, was sich füllt mit, täglich füllt mit Regenwasser, nicht zu sagen, vielleicht solltest du jetzt mal überlaufen. Nicht? Das Fass, das ist ein natürlicher Prozess, der in der Natur der Sache geht. Wenn eben jemand glücklich ist im Krishna-Bewusstsein und inspiriert, wird von ihm etwas überschwappen, selbst in der nicht-verbalen Kommunikation. Ein bisschen vedische Psychologie an dieser Stelle. Viel Kommunikation findet durch Worte statt. Wisst ihr aber, dass ein großer Teil der Kommunikation auf anderen Ebenen stattfindet? Ganz genau ist es, was im Herz ist, geht in das Herz eines anderen. Was hier im Anahata Chakra ist, das geht da. Deswegen, manchmal sehen wir einen Devotee, sind mit ihm zu nichts erinnern, was er gesagt hat. So ist es meistens das erste Mal, wenn man ihn trifft. Aber da geht das rüber. Das kennt man auch im Mathe-Leben. Manche Menschen im Mathe-Leben fühlen sich unerklärlich zueinander angezogen, auf einer sexuellen Ebene. Nicht? Die kommen in eine Diskothek oder auf einen Marktplatz und plötzlich vibriert die Anziehung. Er sieht sie und sie sieht ihn. Das sind ja bekanntlich viele Gedichte in den verschiedenen Versmaßen geschrieben worden. Viele Lieder der Popkultur gehen um diese. Und dann sah ich sie, erwohne ich zu einem Gläubigen. Kennt ihr dieses Lied? Das war von Monkeys, von den Affen. Eine sehr heiße Gruppe, eine sehr berühmte Gruppe, die nicht zu unterschätzen ist. Nicht? Das sind die alten Schlager der Geschichte. Nicht wichtig, die zu kennen, nebenbei gesagt. So, nicht, das nennt sich Kisch. Das ist also der Punkt. Hier geht es ums Predigen. Und das Letzte, womit es dann endet, ist, dass man gemeinsam Krishna verehrt. Oder Puja betreibt. Vielleicht haben gestern einige von euch gemerkt, wie man vor die Deity stand und die ein Licht geopfert hat, war eine besonders schöne Atmosphäre da. Wer Krishna verehrt, dass man Krishna gemeinsam ein Puja darbringt, wo die Thai-Detis bei sich zu Hause einlädt in das Haus und eine kleine, einfache Arti macht, wo man Räucherstäbchen und dergleichen opfert. Das ist eine unglaublich schöne Sache. Und der letzte Punkt ist Krishna Prasadam. Zu dem Punkt werde ich nichts erklären, weil jeder das selber und schon sehr gerne praktiziert. Das wirkt also immer. So. Das war jetzt also eine kurze Einführung in wie solch ein Treffen aussehen soll. Es fängt an mit einer, wie soll ich mich ausdrücken, Bhakti Sangha, dass man sich trifft und füreinander öffnet. Eine weitere Phase ist, dass man zusammen chantet also, oder singt. Oder man könnte auch, wenn es ganz neue Leute sind, vielleicht eine schöne Musik anstellen. Guck mal, das habe ich hier. Und es gibt ja ausreichend viel schöne Musik im Krishna-Bewusstsein. Dann, dass man einen Punkt aus den Schriften macht, den man vorliest, von Srila Prabhupada, dass man ein Video sieht oder irgend so etwas. Dann schließlich, dass man miteinander darüber spricht, was man praktisch machen kann. Dann schließt man das, bringt man das Treffen zum Ende mit einer Puja. Und schließlich nimmt man eine ausreichende Menge wohlschmeckendes Prasadam zu sich. Das ist, da entsteht eine ganz bestimmte und sehr ekstatische Dynamik, die sehr ermutigend ist und sehr inspirierend. So, jetzt komme ich noch ganz schnell zu den verschiedenen Rollen, die hier bekleidet werden. Ja, ihr wisst, wir sprachen von der Bhakti-Sangha-Gruppe und dort gibt es einen Bhakti-Leiter. Dieser Bhakti-Leiter ist nicht im herkömmlichen Sinne ein Führer oder er ist jemand, der den anderen hilft, ihr eigenes Krishna-Bewusstsein zu entwickeln. Er sorgt dafür, dass die Treffen, oder sie sorgt dafür, dass die Treffen stattfinden und ist ein Diener von allen und will auch helfen, dass die anderen im Dienst beschäftigt sind. Gibt so Ideen und so weiter. So ein Bhakti-Sangha-Leader braucht nicht unbedingt sehr bewandert zu sein im Krishna-Bewusstsein, dass er die Philosophie total kennt. Es mag viele Dinge sein, die er nicht, selber nicht versteht. Das ist noch neu vielleicht. Aber er sagt, sorry, wenn eine Frage kommt, das weiß ich noch nicht. So, dann lass uns doch einen erfahrenen Prediger einladen. Da laden wir jetzt einfach Krishna das vom Tempel ein. Nicht? So, er hat ein Verzeichnis der Telefonnummern und hat die Möglichkeiten, kulturelle Dinge in Gang zu setzen, Devotees oder verschiedene Leute auch einzuladen zu diesen Treffen. Und er ist ganz wichtig, schult einen Assistenten oder eine Assistentin. Warum ist das wichtig? Ganz genau, damit der Assistent oder die Assistentin eine neue Gruppe bilden kann. Denn das ist ja so angelegt, dass durch die Aktivitäten neue Leute hinzukommen und sich die Gruppe dann teilt. Und dann muss ein neuer Bhakti-Sangha-Leiter da sein. Der Assistent wird also zum neuen Bhakti-Sangha-Leiter. Nach einer gewissen Zeit wird jeder Einzelne und jede Einzelne zu einem solchen Leiter oder Leiterin, weil man ja sich ganz natürlich entwickelt und sagt, könntest du nicht die Assistentin sein oder der Assistent, du kennst das schon so, ja, warum nicht, und dann zack, teilt sich das nächste Mal, dann ist man schon in der Situation, dass man hilft, dass diese Treffen geschehen. Versteht ihr diese Logik, dass das zu zweit gemacht wird, Gruppenleiter, oder Bhakti-Leiter und Bhakti-Assistentin oder Assistent, ist, glaube ich, klar, oder? So. Und dann kommen dazu dann nach und nach neue Mitglieder und so entwickelt sich das, teilt sich und macht sich weiter. Nochmal, ich sehe mit einem scharfen Blick in die Augen von manchen und sehe da den den Madhu des Zweifels. Madhu ist, Krishna heißt Madhu Sudan, der Bezwinger des Zweifels. Nicht? Die sind Richtungslinien, die wir in unserem Leben so anführen können. Ich habe gestern mit zwei sehr heißen Devotees, die als Pärchen zusammenleben, gesprochen und vorgeschlagen, warum könnt ihr nicht unter euch beiden, man braucht ja nicht unbedingt fünf Mitglieder gleich zu haben, man kann das zu zweit, die wohnen in Zürich oder in Zürich-Nähe und habe ich vorgeschlagen, warum macht ihr nicht zu zweit dieses Format, was wir eben besprochen haben? Denn wenn ihr das unter euch macht, werdet ihr euch unglaublich näher kommen. Ihr werdet merken, wie in eurer Beziehung, die ihr untereinander habt, neue Toren aufgestoßen werden. Ihr werdet Stärken voneinander entdecken oder beieinander entdecken, die euch bis dahin vielleicht sogar entgangen sind. Nicht? Ihr werdet auf eine spirituelle Ebene miteinander kommen, wo ihr so ein bisschen Nektar auch mal erfährt. Das ist doch wichtig, Nektar zu erfahren im Leben. Ja. So, dann möchte ich fast zum Abschluss kommen und diesen Teil, entschuldige bitte. Ja. Ein anderer wichtiger Aspekt von diesem Bhakti-Sangha-Programm ist die Versammlung, wie zum Beispiel diese Versammlung von Devotees. Die ist so kraftgebend. Ich hoffe, dass ihr sie alle richtig genutzt habt, um auch untereinander Austausch zu pflegen. Vielleicht habt ihr gemerkt, dass ihr vielleicht Möglichkeiten ausgelassen habt. Nicht? Das liegt daran, dass in großen Gruppen wie dieser so, man sich schon sehr bemühen muss, einen persönlichen Austausch zu pflegen. Das ist sehr die Dynamik, von der ich sprach, kann nur teilweise in so großen Gruppen geschehen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass für diese Mitglieder des Bhakti-Sangha-Programmes, dass die auch die Tempel besuchen regelmäßig, zum Beispiel Sonntagsfeste. Da komme ich zu einem Bereich, wo sich unsere Bewegung unter Umständen noch ein wenig verbessern muss, dass wir sangha-gerechte Sonntagsfeste machen. Nicht, dass die Devotees sagen, was wollen Sie von einem Sonntagsfest? Was inspiriert Sie da? Wir werden unsere Sonntagsfeste ganz und gar entwickeln. Atmantapa Prabhu, den ich nachher fragen möchte, hat eine fantastische Idee gefunden, die er am besten selber auch vorstellt. Nicht, was inspiriert diese Leute, die draußen leben, die vielleicht nur einen Erstkontakt haben, wie ein Buch bekommen haben? Und wie kann man das fördern? Da muss der Tempel sich Gedanken drüber machen. Dann, dass im Tempel eine ermutigende Aufnahme stattfindet und dass die Bhakti-Sangha-Mitglieder dann kommen und auch eine Beziehung zu dem Deity entwickeln kann. So Sisi Gornitai in Zürich und Lord Baladev, Lady Subhadra und Lord Jagannath. Nicht, dass diese da mit den Deities zusammen gemacht werden, dass große Festivals veranstaltet werden mit der Congregation zusammen. Ich habe jetzt gehört, in Zürich wird Jamashtami gefeiert mit 800, wir erwarten 800 Gäste. Stellt euch das mal vor. Wie können wir das den Gästen recht machen? Wie könnt ihr alle, die ja also diejenigen, die kommen nach Zürich, auf Zürich, nicht mithelfen, dass den Leuten das ein unvergessliches Erlebnis wird. Versteht ihr, durch diese Bhakti-Sangha-Angelegenheit werden ganz neue Verständnisse kultiviert. Und vor allen Dingen, jede und jeder ist ein Prediger. Solange man das Fass anfüllt, das Fass des Herzens, wird das natürlich hervorkommen. Jetzt kommen wir zu fast meinem letzten Punkt in diesem Abschnitt, zu einem Begriff, den ich als Anerkennung formuliert habe. Eine ganz wichtige Frage in der Congregation ist immer, ja, aber eigentlich, wenn man jetzt mal ganz eigentlich denkt und nur sich um die eigentlichen Tatbestände kümmert, ist es doch so, dass nur ein Devotee, der im Tempel lebt, ein vollgültiger Devotee ist. Denn nur der Devotee im Tempel kann eingeweiht werden. Das ist ein Verständnis, was sehr oft in der Sangha war und was berechtigt war, weil unsere Bewegung so daran gegangen ist. Nun, es ist so, dass dieses Verständnis nicht richtig ist. Und es sicherlich einen Grund dafür gab, dass dieses Verständnis im Tempel kultiviert wird. Das sind ja nicht Untermenschen, die Tempel-Devotees, die also keinen Respekt für die Congregation haben und so weiter. Es gibt eine große Herausforderung für jede und jeden, die Krishna-Bewusstsein praktiziert. Nämlich, dass man durch das Prinzip der Gemeinschaft, das ist sogar ein Dämon wie Hiranyakashipu bewusst, der zu seinem Sohn Prahlada sagt, Gemeinschaft ist wie ein Kristall. Was immer man vor ein Kristall stellt, wird im Kristall reflektiert. In der Bibel, in dem biblischen Hintergrund ist er auch drin, sage mir, mit wem du umgehst, und ich sage dir, wer du bist. Sonntagmorgen, da kommt es vielleicht und so. Das ist für die Zeit, wo die ersten Frühgottesdienste gehalten werden. Dann nehme ich teil an der Energie im morphogenetischen Feld. Nee, aber das ist total der Punkt. Das ist so gut ausgedrückt. Man könnte es nicht treffender ausdrücken. Nicht die Gemeinschaft prägt einen unglaublich. Ihr werdet das sehen, wenn ihr jetzt diese Gemeinschaft verlässt und unter Umständen beim Stammtisch vorbeikommt. Es könnte sein, dass ihr ein wenig von der Unwissenheit beeinflusst werdet. Es könnte sein, dass wenn ihr nach Zürich zurückgeht oder nach Hamburg, ein bisschen von der Erscheinungsweise der Leidenschaft runtergedrückt werdet. Das ist durchaus möglich. Denn Gemeinschaft prägt tatsächlich, den kann man sich schwer entziehen. Aber mit diesem Programm ist dieser Punkt ja gerade beantwortet. Es ist ja das Bhakti-Sangha-Programm. Es geht hier um Bhakti-Gemeinschaft, in der man zusammenkommt und sich trifft. Seht ihr aber, diese Treffen sind ganz wichtig, sie sind unverzichtbar, wenn man außerhalb des Tempels in einer Gemeinschaft lebt, sind diese Treffen unverzichtbar. Denn wir werden durch Gemeinschaft geprägt. Das ist eine faktische und objektive Angelegenheit. Wir müssen deswegen die richtige Gemeinschaft pflegen, eben eine Bhakti-Sangha und nicht eine Maya-Sangha, um es auszudrücken. Nun, Srila Prabhupada Maharaj hat mit den Devotees jetzt für die Mitglieder in dem Bhakti Sangha Programm eine allmähliche, stufenweise Fortschritt entwickelt. Wir werden gleich sehen, wie viele Stufen das sind. Sodass die Devotees in den Bhakti Sangha Gruppen oder sagen wir, die außerhalb von Tempelgemeinschaften leben, einen Anhaltspunkt bekommen, was sie tun können, um fortgeschrittener zu werden und um schließlich auf die Stufe zu kommen, wo sie also auf die Ersteinweihung und die Zweiteinweihung und die Sanyas-Einweihung bekommen können. So, während ich jetzt diese einzelnen Stufen erkläre, ganz kurz skizzieren möchte ich sie, möchte ich euch bitten, nachzudenken und zu sehen, wo ihr gerade seid. Braucht ihr niemandem zu sagen, auf welcher Stufe ihr gerade seid und was ihr unter Umständen noch tun könntet, um auf die nächste Stufe zu kommen. Jetzt beginnt die Zeit der Self-Searching, wo man sich tiefe Fragen stellt, wie man sein spirituelles Leben und sieht. Es ist klar, dass Stufen im spirituellen Leben nicht an äußerlichen Tätigkeiten festgemacht werden können. Wir haben die Geschichte wie oft erzählt wird von einer Prostituierten, die weiter fortgeschritten war als ein Brahmana. Wieso? Denn die Prostituierte empfing jeden Tag ein Freier und der Brahmana wollte einen Stein davor. Habe ich das erzählt in einer der Vorlesungen? Wollte einen Stein davor, um zu sagen, ach, das hast du schon wieder gesündigt, du Luder. Und möchte, der Brahmana bebeugte die Schriften und er hörte manchmal wie ein Freier da durch die Tür dann wieder ging, na, und wusste, oh genau, so in den Nachbarschaft. Und rollte also immer den Stein vor, als ein Zeichen, wie sündig sie war. Am Ende des Lebens gab es fast einen Himalaya-Berg vor der Tür der Frau oder um das Anwesen der Prostituierten herum. Nun begab es sich jedoch, dass beide gleichzeitig den Körper aufgaben und in Richtung Vaikuntha gingen. Und die Prostituierte, also möchte ich hier die Seele sagen, die ehemals in diesem Körper war, wurde sofort von den Dienern Vishnus durchgerunden. Halt, halt, sagte der Brahmana, lassen Sie nicht ein schwerer Verwechsler vor. Und wollte durchgehen und das also korrigieren. Da. Ich habe zum Glück, habt ihr mich hier als Augenzeugen und so weiter. Aber als er sich dem Tor näherte, wiesen ihn die Diener Vishnus ab, sogar zurück, und sagten, nein, du kannst hier nicht Einlass finden in die Welt ohne Angst. Vaikuntha heißt Vai ohne und Kunta Angst. Du kannst hier nicht Einlass finden. Was hat die hier für schlimme Augenfehler? Ich bin der Brahmana, das ist die Pro. Nein, sagte die Diener Vishnus. Sie hat immer an Krishna gedacht. Sie hat gebetet, oh Krishna, ich habe nur diese Möglichkeit, mein Geld zu verdienen und ich bin das jetzt so ein bisschen schlechte Eigenschaften, ich weiß. Aber ich denke nur an dich, dass du mich eines Tages befreist von diesem Dasein, was ich durch meine bedingte Natur führe. Während du Brahmana, du schriftgelehrtes Wesen, du dachtest nur an die Prostituierte. Du musst jetzt nochmal auf die Erde zurück und einige Erfahrungen im Bereich der Sexualität machen. Wie das einen überhaupt nicht zufriedenstellen kann. Oh, sagte der Brahmana. Und er sah den Punkt, den wichtigsten Punkt im Spiritual. Das hören wir immer, alle Regeln und Regulierungen sind nur dazu gedacht, dass wir Krishna erinnern und Krishna nicht vergessen. Dennoch gibt es Tätigkeiten, die sind einfach objektiv schlecht. Wenn zum Beispiel jemand in der Congregation Fleisch isst, selbst wenn er ein Swami ist und Fleisch isst, würde er das gleiche, die sinnvolle Reaktion kriegen. Wahrscheinlich noch stärker, denn wenn man mit Wissen das macht, ist es karmisch noch schlimmer. Das heißt nicht, dass wir ich erinnere mich beim Fleischessen einfach an Rinderhaben. Das geht nicht. Das sind ganz objektiv wirkende kosmische Gesetze. Wenn ich hier jetzt zu weit gehe, was bestimmt bald praktizieren wird, dann krach bin ich auf dem Rasen. Ich werde nicht schwebend in euch hinein schweben. Nicht? Das sind ganz objektive Dinge. So, wir sollten, obwohl es wichtig ist, dass wir niemals anhand von Äußerlichkeiten ganz ausschließlich auf den Bewusstseinszustand eines Menschen schließen können. Und wir müssen sehr vorsichtig sein. Es gibt in unserer Tradition da Warnung, man sollte Vaishnavira Kriyamutra, das heißt, ein Vaishnava kann man nicht einschätzen. Sehr schwierig, weil du kannst nicht nur die äußeren Dinge, die sichtbaren Dinge als Maßstäbe nehmen. Nicht? Trotzdem hilft es uns, wenn wir bestimmte Dinge einhalten, das Krishna-Bewusstsein zu entwickeln. Da gibt es jetzt die erste Stufe, man nennt das den Shradhavan, derjenige, der Vertrauen hat. Mal sehen, ob wir hier Shradhavans haben. Ein Shradhavan auf der ersten Stufe ist einfach mal jemand,
der sich für die Gemeinschaft einfach interessiert, der Devotees, der den Tempel manchmal besucht, teilnimmt an einigen Tempelaktivitäten und so weiter. Er fängt dann irgendwann an zu chanten, eine Runde täglich, und liest die Lehren von Sri Krishna, wie sie in den Büchern von Prabhupada gegeben ist. So ganz. Da gibt es die zweite Stufe, dass der Krishna Seva, Krishna Seva heißt einer, der Krishna dient. Er tut also all das, was da war, er akzeptiert dann aber auch noch Krishna als Gott. Das war im ersten Fall noch nicht da. Er beschäftigt sich freiwillig im hingebungsvollen Dienst zu Krishna und chantet dann ein Minimum von 4 Runden. Bestimmt sind hier schon welche auf der Viererstufe, auf der Krishna Seva Stufe. Herzlichen Glückwunsch. Und man praktiziert auf dieser Stufe ein regulierendes Prinzip. Hier ist es total noch frei, kein regulierendes Prinzip. Ist nötig. Ein regulierendes Prinzip praktiziert man. Wer könnte sich vorstellen, was das wohl sein muss? Kein Fleisch, sehr gut. Kein Fleisch, keine Eier und kein Fisch. Nur darauf kommen. Mit Krishna Sevak. Jetzt geht es intensiver. Krishna Sadak. Das ist jetzt Sadak heißt. Wer könnte sich vorstellen, was Sadak heißt? Was ist da so drin? Das Wort? Sadhana. Sehr gut, deine Stärke. Sadhana, also eine spirituelle Regeln und Regulierungen ausführen. Nicht? Solch einer führt ein hingebungsvolles Leben, praktiziert so nach und nach Bhakti Yoga, entsprechend der Lehren von Prabhupada. Man studiert die Bücher von Prabhupada, man verehrt Krishna und macht ein Altar bei sich zu Hause. Das kommt dann mit einem Altar, verehrt die heilige Tulasi-Pflanze und steht früh am Morgen auf. Dann chantet man 8 Runden. Stellt euch das mal vor. Jetzt wird es bestimmt, die anderen Sachen, da haben wir schon gesagt, oh, mache ich schon, kein Problem, mache ich schon, no problem. Aber hier geht man auf 8 Runden auf, führt ein heiliges Leben und vermeidet Alkohol. Es kommt dazu, nicht nur Fleisch, sondern Alkohol. Und nähert sich ganz langsam dem schwierigsten aller von den 4 Prinzipien für uns Westler. Der heiligen Kuh des Materialismus, der unzulässigen Sexualität. Oh, das jetzt unbedingt sagen muss, der Sashinathan Swami. Ich kann die anderen Sachen schon, aber das ist tatsächlich heavy, dieses Prinzip für die Srila Haritesh Maharaj Vishnupad hat einmal eine tatsächliche Vorlesung in Schweden gegeben, wo er dachte, es war Jamashtami, Krishnas Erscheinungstag. Er sagte, eigentlich müsste man jetzt ganz Stockhausen, ganz Schweden kommen, um den Geburtstag von der höchsten Persönlichkeit Gottes zu feiern, der der Vater von allen ist. Aber warum kommen sie nicht zur Hare Krishna Bewegung? Weil man da keinen unzulässigen Sex hat. Das ist wirklich die stärkste Fessel, oder die stärkste Fessel. Warum? Ist das nicht so gut? Weil an dieser Stelle möchte ich sagen, es gibt keine Aktivität, wo man mehr glaubt, man ist der Körper, als wenn man Sexualität praktiziert. Man geht da total in den Körper rein, nicht im Bewusstseinsmäßig. Und spirituelles Leben ist eigentlich begründet auf dem Verständnis, Aham Brahmasmi, ich bin eine ewige spirituelle Seele. Oder anders ausgedrückt, ich bin nicht der Körper. Nicht? So, da das aber so ein schwieriges Prinzip ist, auf der Krishna-Sadak-Ebene hat man keine Sexualität außerhalb, nur mit dem Partner. Nicht also, dass man durch die Gegend geht und an verschiedene Türen anklopft, wo man in verschiedene lustvolle Gärten hinein geht, nicht? Das ist da auf dieser Stufe so. Nun geht es weiter. Srila Prabhupada, das ist jetzt die nächste Stufe, die 4. Stufe. heißt Srila Prabhupada Ashraya. Ashraya, was heißt das? Das wäre ein schwieriger Begriff. Zuflucht, ne? Dass man Zuflucht findet bei Srila Prabhupada. Man praktiziert dort Krishna-Bewusstsein mit starker Überzeugung, chantet 16 Runden am Tag den Mahamantra und hält alle vier Prinzipien dann ein. Man ist basiert in den Krishna-bewussten Philosophie, weil man das regelmäßig liest und übernimmt auch Verantwortung für einen Dienst. Ganz wichtig. Das heißt nicht, dass man keine Verantwortung für einen Dienst vorher übernehmen kann, aber man sagt, das ist mein Service für Srila Prabhupada. Ja, und man kommt dann auch zu in den Tempel regelmäßig, den nächsten Tempel. Wenn jetzt kein in der Nähe ist, dann man sucht Kontakt mit den Devotees, auch die schon den fortgeschrittenen Devotees. Und man bezieht sich auf Prabhupada, man lehrt von ihm, man will ihn kennen, sein Leben kennenlernen, man schaut sich vielleicht Videos an und man möchte Kontakt zu einem rein Gottgeweihten, zu Prabhupada entwickeln. Der letzte Punkt nun ist der fünfte Punkt und heißt Guru Ashraya. In diesem Punkt sind alle anderen Punkte einbehalten worden, und die wir bisher genannt haben. Und es ist einfach so, dass Krishna-Bewusstsein, dass man dort einfach nimmt von einem Diener Srila Prabhupada. Warum ist das wichtig? Warum reicht es nicht, dass wir bleiben bei Prabhupada Ashraya? Guru Ashraya ist deswegen wichtig, weil uns unser spiritueller Meister persönliche Unterweisung geben kann, die uns hilft, unser lebender spiritueller Meister, die uns hilft, hingebungsvolles Leben auszuüben. Das ist also die stufenweise Erhebung, die möglich ist, eben weil wir Gemeinschaft pflegen unter den Devotees und den schlechten Einfluss von außen haben. Also es geht auch im ersten Prinzip darum, mit einfach nur Shradhavan ein bisschen Vertrauen zu haben, sich zu interessieren. Dann, dass man langsam beginnt, Krishna, sag mal schnell, Krishna, wie bitte? Ja, Krishna, Sevak, genau, Sevak, dass man einen Dienst für Krishna tut, sich mehr mit Krishna beschäftigt, der Krishna Sadak, dass man die Regeln und, dass man so ein Sadhana, ein festes spirituelles Programm einhält. Dann, dass man sich Gedanken macht über die Verbindung mit einem reinen Gottgeweihten, das heißt zu Srila Prabhupada erst, dem wir alles zu verdanken haben. Und dann, dass man zu einem spirituellen Meister, der ein Diener Srila Prabhupada ist, weitergeht und so zu Srila Prabhupada über den Kontakt des einweihenden spirituellen Meisters richtig verbunden ist durch Einweihung. Nicht? Seht ihr, wie dieses Programm ganz wichtig mit dem ersten Hand in Hand geht? Denn man kann ja nur diese Erhebung erfahren, von der wir sprechen, diese stufenweise Erhebung, eben durch das Sangha. Gut, Hare Krishna, damit bin ich eigentlich vorläufig Ende gekommen. Ich komme gleich noch dazu, zu sagen, wie man anfangen kann, und dann haben wir ein paar totale Überraschungen und Geschenkverteilungen und so weiter geplant. Darf ich jetzt vielleicht bitten um ein kleines Feedback erstmal von euch, dann wollte ich Atmatattva Prabhu bitten, seine Idee kurz vorzustellen, die da mit reinspielt. Und hat er auch gebeten, Krishna Chandra, den viele von euch kennen und der schon viele solche Gruppen gestartet hat, also so ähnliche Gruppen, sagen wir mal, gestartet haben, von Menschen, die außerhalb von Tempelgemeinschaften Krishna-Bewusstsein praktizieren. Ich wollte auch, ich weiß nicht, daher könntest du vielleicht einen kleinen Erfahrungsbericht aus Wiesbaden und deinem Service dort geben als Predigen, einfach um die zu inspirieren. Ganz schön. Also ich wollte euch das vorher sagen, dass ihr vielleicht ein bisschen nachdenkt. Aber ich würde zunächst einmal gerne noch von euch hören. Was sagt ihr? Was habt ihr für eine Verwirklichung?
Oh.
ausprobieren. Habt ihr Fragen oder Zweifel?
Wie sagt man Zweifel in Italien?
Dubi. Ja, Ami?
Wenn man mit Rückschlägen umgeht, weil zum Beispiel dann einige Freunde mal inspiriert hat, zu kommen, zu testen oder halt auch zu lesen, die dann aber sich dann sehr schnell welches Ding hingeben und sich wieder abwenden, soll man das eigene Rückschlägen nehmen oder soll man sich dabei bleiben, wenn man das inspirieren?
Wenn sie sich abwenden, wenn sich Menschen vom Krishna-Bewusstsein abwenden, hat es meistens Gründe. Oft sind sie sich dessen nicht ganz genau bewusst, habe ich festgestellt, aber es gibt doch Gründe. Und wenn wir es schaffen, die Gründe zu beheben, dann ist es, dann wenden sie sich nicht mehr ab. Ich habe schon oft erlebt, dass es manchmal Missverständnisse gibt zwischen Devotees und Congregational Members, und wenn das aus dem Weg geräumt ist, diese Missverständnisse, dann geht es meistens weiter. Manchmal gibt es jedoch auch die Situation, dass sie einfach sagen, das ist nicht mein Weg. Dann muss man sehen, vielleicht sind da philosophische Fragen, die offen geblieben sind. Nicht? Muss man sehen, warum sie zu der Schlussfolgerung kommen. Und meistens lässt es sich beheben. Krishna-Bewusstsein ist ja natürliche, wir sprechen ja, wenn wir von Krishna-Bewusstsein sprechen, von dem inhärenten und natürlichen Bewusstsein eines jeden. Könnte ich vielleicht gerade mal, bitten, wenn wir beide machen, das hier mal zu ordnen, dass man sich da will, ich muss mich damit gleich hinsetzen für den nächsten Tag. Aber die Bücher da lassen, bitte, nur diese Unterlagen. Noch irgendwelches Feedback? Yes! Yes! No, the more the better. Involve everyone. In Frankreich haben wir eine Namata-Gruppe und jeder bringt dann Prasada mit und steuert bei zum Fest. Ist das gut oder vielleicht sollte nur die verantwortliche Person es machen? Nein. Die Idee ist, jeder und jede ist ein Prediger. Nicht jede sofort ermutigen, etwas Praktisches zu tun und sich zu involvieren. Denn nur auf diese Art und Weise geht es weiter. Gut, dieses Mikrofon brauchen. Das werde ich gleich aber ganz kurz noch im zweiten Teil darüber sprechen. Ja, noch? Peter?
Ja.
Ja. Es kommt schon auf die Mitglieder und Mitgliederinnen an in der Gruppe. Wir haben, das werde ich nachher noch mal sagen, so ein Buch, wo die Themen super gut dargestellt sind, die man besprechen kann. Das ist das Bhakti-Yoga-Einführungskurs. Da ist wird direkt aufgebaut, so ein grundlegendes Verständnis der Philosophie. Das kann man, das kann so als Kursbuch erstmal gelten, wenngleich wir sicherlich mehr und mehr Material und Literatur auch schreiben. Ich finde, was du sagst, ist total gut. Es wäre toll, wenn man und da schaue ich so ein bisschen verstohlen in eine Richtung, ich möchte aber hier keine Namen sagen, dass vielleicht ein Devotee so ein Curriculum, so ein Lehrplan entwickelt, was die Bhakti-Sangha-Gruppen von Anfang bis Ende dann so besprechen könnten, Vorschläge, von denen sie dann lesen und so weiter. Das Buch könnte man unglaublich, das wäre eine Grundlage für dieses Projekt, nicht? Dass die dann richtig untereinander darüber lesen, so wie in so Lesekreisen darüber sprechen und das so vertiefen und auf diese Weise, sagen wir mal, eine richtige spirituelle Ausbildung haben, in denen ihnen alle Dinge, die sie nötig haben für ihr spirituelles Leben, so nach und nach vermittelt werden. Aber du hast völlig recht, in diesen Treffen muss man sich total einstellen auf die Mitglieder und Mitgliederinnen, denn es geht darum, sie ja zu involvieren. Nicht, wenn die dann einfach abschalten, zu hoch für mich, also und diese ganzen Fremdausdrücke und dennoch
und wenn die dann noch Ehrbietungen, also solche, man muss da sehr vorsichtig sein, nicht? Da sind viele Erfahrungen noch zu machen. Mhm. Ja? Ja.
Besonders wenn jemand, sagen wir schon, Leader ist, anscheinend Devot ist, können Sie das akzeptieren oder meistens machen Sie, dass Sie das nicht akzeptieren vor Sie und dann das eine Geschichte.
Es ist so, wenn jemand noch Fleisch isst, dann würde ich in keinem Fall das annehmen. Neulich ist mir sowas geschehen, da dachte ich, die Bhakti Sangha Mataji, wo die da gekocht hatte, wir waren da irgendwo auf dem Land irgendwo untergebracht und hatten Leute besucht. Ich dachte, die würde schon 16 oder 8, also eine akzeptable Rundzahl, eine akzeptabel ist eine Runde oder auch eine halbe Runde oder ein Hare Krishna, aber ihr wisst, etwas weiter sein und kein Fleisch mehr essen und auch die 4 regulierenden Prinzipien einhalten. Und da hatte ich das, die hatten da auch den Eindruck immer erweckt, weil sie, ja, irgendwie, I don't know, vielleicht haben sie vorher Glücksspiel betrieben und manchmal.